Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute Morgen zurück zum zweiten Korintherbrief. Ich lese aus dem zweiten Kapitel die Verse 1 bis 4. 2. Korinther, Kapitel 2, 1 bis 4. Ich hatte aber dies bei mir beschlossen, dass ich nicht abermals in Traurigkeit zu euch käme, denn wenn ich euch traurig mache, wer soll mich dann fröhlich machen? Doch nur der, der von mir betrübt wird. Und eben dies habe ich geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, über die traurig sein müsste, über die ich mich freuen sollte. Habe ich doch zu euch allen das Vertrauen, dass meine Freude euer aller Freude ist. Denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe besonders zu euch. Ein Gehilfe der Freude will Paulus mit seinen Mitarbeitern für die Korinther sein. Nicht aus Leichtfertigkeit und Unaufrichtigkeit hatte Paulus sich dazu entschlossen, den von ihm geplanten Besuch, den er den Korinthern versprochen hatte, nicht zu machen, sondern um sie zu schonen, wie er im ersten Kapitel, Vers 23 schreibt. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meiner Seele, dass ich euch schonen wollte und darum nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Und diese Begründung sollten Sie jetzt nicht wieder dahingehend missverstehen, dass er über ihren Glauben herrschen wollte. Vielmehr wollte er einer für sie und ihn unerquicklichen Begegnung aus dem Wege gehen. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Das war also der Grund, warum er seinen Plan geändert hatte. Er wollte keine bösartige oder schwierige Konfrontation mit den Korinthern. Er wollte vorläufig keinen Besuch bei ihnen machen, weil er nicht noch einmal, wie bei seinem kurzen Zwischenbesuch, voller Besorgnis und Traurigkeit über die ungeistlichen Verhältnisse der Korinther zu ihnen kommen wollte. Ich hatte aber dies bei mir beschlossen, dass ich nicht abermals in Traurigkeit zu euch käme. Zumal inzwischen ein schlimmer Vorfall eingetreten war. Wir lesen das in Vers 5. Da nimmt Paulus darauf Bezug auf einen Vorfall, von dem wir so genau nichts wissen. Wenn aber jemand Betrübnis angerichtet hat, der hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Also Paulus hätte sehr Notvolles ansprechen müssen und das hätte ihnen mit Sicherheit keine Freude bereitet. Auch sie hätten ihm dadurch keine Freude bereiten können, wie er schreibt. Denn wenn ich euch traurig mache, wer soll mich dann fröhlich machen? Statt eines Besuches hat er ihnen unter Tränen einen Brief geschrieben. Und eben dies habe ich geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, über die traurig sein müsste, über die ich mich freuen sollte. Und Vers 4, denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen. Das ist also der sogenannte Tränenbrief, der uns nicht überliefert worden ist, der verloren gegangen ist. Wir wissen nicht genau, was alles detailliert in diesem Brief geschrieben worden ist von Paulus, aber es war ein Brief, der unter Tränen geschrieben worden ist, weil es in der Gemeinde zu Korinth nicht gut aussah, weil es um den geistlichen Zustand dieser Gemeinde nicht gut bestellt war. Unter Tränen schrieb er ihnen also einen Brief, anstelle eines Besuches, den er ausdrücklich vermieden hat. Und dabei ging er fest davon aus, dass die Korinther trotz ihres gespannten Verhältnisses zu ihm Freude hätten, wenn Paulus sich über sie freuen konnte. Habe ich doch zu euch allen das Vertrauen, so schreibt er, dass meine Freude euer aller Freude ist. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, und weil ich euch allen vertraue, bin ich der festen Überzeugung, wenn ich mich freue, freut ihr euch alle mit. Das war ein verbindendes Wort in einer spannungsgeladenen Situation. Paulus betont trotz der Enttäuschungen, die er mit den Korinthern gemacht hatte, ihr Wohlwollen ihm gegenüber. Hier tun wir einen tiefen Blick hinein in das seelsorgerliche Herz des Apostel Paulus. Er zieht sich also nicht verbittert zurück, sondern er geht trotz ihres Misstrauens ihm gegenüber davon aus, dass nicht nur er es gut mit ihnen meinte, sondern auch sie mit ihm. Alle miteinander wollten und durften Gehilfen der Freude sein. Paulus betont also in diesem Abschnitt das Gemeinsame, trotz der bestehenden Spannungen. Obwohl man ihm gegenüber ein solches Misstrauen hegte, ihm bestimmte böse Dinge unterstellte, ihn verleumdete. Dennoch geht Paulus davon aus, sie meint es im Grunde genommen gut mit mir. Das ist erstaunlich. Können wir kaum nachvollziehen. Aber der Geist Gottes erfüllte das Herz des Paulus und das ist Gottes Art, die hier zum Tragen kommt. Bereits in Kapitel 1, Vers 21 handelt er in dieser Weise, wenn er schreibt, Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Er bezieht sie also mit ein. Sie stehen nicht außen vor. Paulus sagt nicht nur, wir werden von Gott, also er selbst und seine Mitarbeiter werden von Gott in Christus Jesus im Evangelium festgegründet, sondern samt euch, ihr auch, ihr gehört mit dazu, wir gehören zusammen. Sicherlich ist die Gemeinschaft der Heiligen zunächst ein Glaubensartikel. Sie will geglaubt werden. Gemeinschaft der Heiligen will geglaubt werden. Auch da, wo man manchmal nicht viel davon sieht, wo es Spannungen gibt, Auseinandersetzungen, Trennungen und dergleichen. Diese Gemeinschaft ist von Gott her so gewollt und von Gott schon am Kreuz auf Golgatha Realität. Und sie will von uns geglaubt werden zunächst einmal. Und dann, wo wir sie glauben, wirkt sie sich auch mehr und mehr segensreich in der Gemeinde Jesu aus. Wenn jeder nur Interesse an seinem eigenen Werk hat und keinen Blick für den anderen und sein Werk, dann betrübt das den Heiligen Geist. Und so sagt Calvin an einer Stelle, denn es gibt kein größeres Hindernis, als wenn jeder für sich arbeitet, statt dass man gemeinsame Anstrengungen unternimmt. Paulus war also kein Einzelgänger, sondern da, wo es möglich war, wo man eine gemeinsame Basis hatte, eine gemeinsame Grundlage im Evangelium, da suchte er die Gemeinschaft und wusste sich in seinem Dienst für Gott abhängig von den Glaubensgeschwistern. Das ist ganz wichtig. Paulus suchte immer wieder die Gemeinschaft der Gläubigen, auch wenn er an einer Stelle sagen musste, sie suchen alle das Ihre. Keiner so, wie ich mir das wünsche, wie ich mir das vorstelle. Sie suchen alle das Ihre. Ausnahmen bildeten Timotheus und einige andere Mitarbeiter, aber es gab auch viele, die letztlich nur ihren eigenen Vorteil suchten. Doch suchte er immer wieder ihre Gemeinschaft, weil sie die gemeinsame Basis des Evangeliums hatten. Ich wurde wieder an dieses Geschehen erinnert, was Rutschmann Nie dieser bekannte chinesische Christ, erzählt, er hatte ein großes Problem, ich weiß nicht, worum es sich handelte, und in der Nähe gab es einen kleinen Kreis einfacher Menschen, die aber an den Herrn Jesus Christus glaubten. Und er dachte, sollte ich vielleicht zu ihnen gehen, aber die können mir bestimmt nicht helfen. Aber er überwand sich, ging zu ihnen und sie beteten für ihn. Und während sie beteten, wurde das Problem für ihn gelöst. So kann das also sein, wir sind ganz und völlig und immer wieder nicht nur die Verkündiger des Evangeliums, sondern auch alle anderen abhängig von der gläubigen Fürbitte der Gemeinde Jesu, Gemeinschaft der Heiligen. Das ist ganz praktisch. Gemeinsam sind wir stark, so sagt man, und das ist mit Sicherheit kein unwesentlicher Satz, im Gegenteil. Zwei zusammengebundene Stäbe lassen sich nicht leicht zerbrechen. Und Zinzendorf, Graf Zinzendorf, hat einmal gesagt, ich konstatiere kein Christentum, er meint damit ein christliches Leben, ohne Gemeinschaft. Und ein wesentliches Merkmal dieser Gemeinschaft ist, wie wir es ja hier auch in diesem Abschnitt lesen, die Freude. Die Freude des einen darf die Freude des anderen sein und umgekehrt. Das ist ja erstaunlich, dass hier so oft von der Freude die Rede ist, ja? Obwohl es so wenig Grund gab, sich zu freuen, abgesehen von dem Blick nach oben auf unseren himmlischen Vater. An ihm dürfen wir uns immer freuen. Aber wir wissen doch, wie das ist, auch in unserer Zeit, mit welch einem Niedergang wir es zu tun haben in der Gemeinde Jesu. Notvolle Verhältnisse, geistlicher Art und ganz zu schweigen von dem, was sich draußen abspielt in der Welt. Wenn man die Nachrichten hört, hat man wirklich und wahrhaft keinen Grund, sich zu freuen. Bei Paulus ist die Freude dominant. Immer wieder lesen wir das. Auch im Philipperbrief spricht er viel von der Freude, obwohl er im Gefängnis sitzt. Das ist außergewöhnlich. Das vermag nur die Gnade Gottes in Christus. Es ist also hier von der Freude die Rede, ein wesentliches Merkmal der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wir sind dazu geboren und in diese Welt gekommen, um anderen Freude zu bereiten. Wobei in der Gemeinde Jesu die gemeinsame Freude ihren tiefsten Grund in der Freude am Evangelium hat. Und von daher ist es möglich, nach dem Willen Gottes den Glaubensgeschwistern in der einen oder anderen Weise eine Freude zu machen. Und da ist es durchaus angebracht, dass man sich mal hinsetzt und sich die Frage stellt, wie kannst du denn dem anderen eine Freude machen? Womit kannst du ihm eine Freude machen? Und da sind der Fantasie dann doch keine Grenzen gesteckt. Vielleicht unserem Geldbeutel oder sonstigen Fähigkeiten, die wir haben, sind uns Grenzen gesteckt. Aber es gibt so manche Dinge, und wenn es nur kleine Freundlichkeiten sind, die den anderen erfreuen können, womit wir ihm eine Freude machen können. Ein lieber Gruß nicht nur im Vorbeigehen so, sondern aus Pflicht heraus, ohne dass man wirklich angeschaut wird, sondern wirklich von Herzen. Das ist doch etwas, was dem anderen Freude bereitet. Das kennen wir doch alle von uns selbst. Da kommt uns keine Kälte entgegen, sondern da kommt uns Liebe entgegen, Wärme entgegen. Das bereitet Freude. Also, wir haben alle Gelegenheit genug, darüber nachzudenken, was macht dem anderen eigentlich Freude? Womit kann ich ihm eine Freude bereiten? Aber die Basis, auf der bei Paulus und den Korinthern die Gemeinschaft der Freude stand, das war die gemeinsame Freude an dem absolut zuverlässigen Ja Gottes in Christus zu den Sündern. Davon spricht er ja im ersten Kapitel. Das ist ja Zentrum, im Grunde genommen zentrale Aussage seiner Ausführungen hier. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm, in Christus, das Ja. Gott hat ein ewiges Ja gesprochen zu uns Sündern in Christus Jesus. Das nimmt er auch nicht wieder zurück. Das ist ein bleibendes Ja, das hineinragt bis in die ewige Herrlichkeit. Gott sagt nicht Ja, um dann doch wieder Nein zu uns zu sagen, sondern sein Ja ist von Bestand. Und darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Das war die gemeinsame Basis, auf der Paulus und auch die Korinther einander Freude bereiten konnten. Und ich denke, so darf es auch unter uns sein. Als Barnabas nach Antiochia kam, wir lesen das in der Apostelgeschichte Kapitel 11, da wurde er froh. Warum? Menschen aus den Heidenvölkern waren zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und sie freuten sich über das Heil in Christus. Sie freuten sich darüber, dass sie Vergebung ihrer Sünden hatten und dass der Herr ihr gottloses, sündiges Wesen mit ans Kreuz genommen hatte. Das war ihre Freude. Und das sah Barnabas und da wurde er froh. Er wurde froh darüber, dass Menschen zum Glauben an Christus gekommen waren, dass sie sich freuten über die Gnade Gottes in Christus. Er freute sich, als er die Gnade Gottes sah, so heißt es da, als er die Gnade Gottes sah, freute er sich. In seinem dritten Brief schrieb der Apostel Johannes, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. In der Wahrheit leben. Wir haben vorhin etwas gehört von der Wahrheit, in der Schriftlesung. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Nun, das gilt nicht nur für die Verkündiger des Evangeliums. Es gibt wirklich für einen Verkündiger des Evangeliums keine größere Freude, als die, dass er merkt, dass das Wort von der Gnade Gottes in Christus Jesus aufgenommen wird im Glauben in den Herzen, dass ein Hunger danach vorhanden ist. Gott muss ja erst einmal diesen Hunger wecken und schenken und wirken durch seinen Heiligen Geist. Und wenn da hinein dann das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus kommt und es im Glauben erfasst wird, dann ist das die größte Freude für einen Verkündiger des Evangeliums. Das war die größte Freude für den Apostel Johannes, sicherlich auch für den Apostel Paulus, dass die Geschwister fest gegründet waren im Evangelium. Und das ist auch nicht nur etwas für Verkündiger, sondern das ist auch untereinander so, wenn jemand wirklich erfüllt ist vom Geist Gottes, welchen Auftrag und welchen Dienst er in der Gemeinde Jesu auch wahrzunehmen hat, dann wird er sich freuen über die anderen, wenn sie festgegründet sind im Evangelium. Und er wird traurig sein darüber, wenn das nicht der Fall ist. Das ist also die größte Freude, das ist die Basis. Damit machen wir also auch anderen Freude, wenn wir selbst fest gegründet sind im Wort der Gnade. Und woran hat Gott seine größte Freude? Woran hat Gott seine größte Freude? Ich denke da an ein Wort aus dem Munde unseres Herrn Jesus, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Der Herr hatte ein wunderbares Zeichen getan. Er hatte viele Menschen mit Brot gespeist. Und er sagt den Juden, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Das heißt also, woran hat Gott Freude? Was sollen wir tun? Welche Werke sollen wir tun, um Gott zu erfreuen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk. Das heißt also, das ist das Werk, woran Gott seine Freude hat. Nicht nur das Werk, was Gott selbst wirkt, sondern woran er seine Freude hat, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Damit machen wir Gott also die größte Freude, wenn wir an Jesus glauben. Und wenn wir froh darüber sind, was das bedeutet, dass er für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und erhöht ist und wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, damit bereiten wir Gott die größte, die allergrößte Freude. Wenn wir etwas wissen über den Inhalt des Evangeliums, und zwar immer klarer, immer tiefer, immer gründlicher. Nicht nur, wie wir es heute Morgen in der Andacht gehört haben, dass der Herr Jesus die Strafe für unsere Sünde mit ans Kreuz genommen hat, uns davon befreit hat, sondern er hat uns erlöst von uns selbst, von dieser egozentrischen Natur, die wir alle in diesem Augenblick, da wir hier zusammen sind, in uns tragen. Davon hat der Herr Jesus uns erlöst am Kreuz auf Golgatha. Wir sind mit Christus gekreuzigt und sein Leben, das immer darauf aus war, Gott zu verherrlichen, Gott Freude zu bereiten, das ist unser Leben, das wird uns zugerechnet. Und es wirkt sich auch mehr und mehr aus in unserem Leben. Und diese Freude, die wir aneinander haben, als solche, die erlöst sind durch das Blut Jesu, ist keine oberflächliche Freude. Es ist nicht immer eine überschäumende Freude. Ja? Kann auch manchmal tief verborgen sein unter manchen Tränen, unter manchen Leidenswegen. Nicht immer eine überschäumende Freude. Ich habe euch erzählt von dem Stamm der Muk in Papua-Neuguinea. Wer diese Dokumentation gesehen hat, der staunt über diese überschäumende Freude dieser Menschen daran, dass sie nun Vergebung ihrer Sünden hatten, dass sie mit Gott versöhnt waren, dass sie das ewige Leben hatten. Sie hüpften vor Freude, sie tanzten vor Freude, sie umarmten sich vor Freude. Aber nicht immer ist es so überschäumend. Manchmal ist es auch eine stille Freude. Aber es ist in jedem Fall die Freude Christi. Eine ganz andere Freude, als wir sie von Natur aus kennen. Eine Freude an unserem himmlischen Vater. Eine Freude auch an den anderen. Das ist die Freude Christi in uns. Das sage ich euch, Johannes 15, 11, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Meine Freude, sagt der Herr Jesus. Also eine Freude, die wir von Natur aus nicht kennen und auch nicht haben. Eine ganz andere Freude. Und doch eine glückselige Freude. In dem Lied Jesu, meine Freude, wird unser Herr als Freudenmeister bezeichnet. Und das erste Wunder, das Jesus tat, geschah auf einem Hochzeitsfest. Er verwandelte Wasser in Wein, eine zeichenhafte Handlung für den Freudenwein des Evangeliums. Gemeinde Jesu ist eine Stätte der gemeinsamen Freude. Und doch, ihr Lieben, es geht nicht ohne Betrübnis ab. Und dabei meine ich jetzt nicht bestimmte Leidenswege, die jeder Christ in irgendeiner Weise, der eine so, der andere anders zu gehen hat. Jeder unter uns ist davon betroffen. Wir alle wissen, was das bedeutet, Leidenswege zu gehen. Aber das meine ich jetzt nicht. Es geht hier um eine andere Betrübnis, von der Paulus spricht. Paulus muss den Korinthern im ersten Korintherbrief schreiben, muss ich mit der Rute kommen. Schmerzliche Vorgänge waren geschehen, die Paulus und den Korinthern ihre gemeinsame gegenseitige Freude rauben wollten. Sie mussten bereinigt werden. Und das ging nicht ohne ernste und offene Worte und Klarstellungen. Das konnte man nicht einfach unter den Teppich kehren. Und darum schrieb der Apostel Paulus ihnen einen Brief, dessen Inhalt wir nicht kennen, den bereits erwähnten Tränenbrief. Solche Zeiten, in denen Gemeinde Jesu betrübt wird, bleiben keiner Gemeinde erspart. Es können plötzlich Ereignisse auftreten, die die Freude trüben. Und da geht es nicht ohne ernste Worte ab. Manchmal wartet man auf eine Entschuldigung und sie kommt nicht. Und dann fragt man sich, solltest du mit dem Betreffenden mal darüber sprechen? Mir ist das einmal so begegnet, dass ich das in einer völlig ungesuchten und unerhofften Begegnung erlebt habe. Sowohl, dass ich mich selbst entschuldigen konnte bei jemandem, als auch, dass ich einen anderen darauf aufmerksam machen konnte, hör mal, so geht es einfach nicht, ja, das ist nicht in Ordnung. Und der Betreffende hat sich sagen lassen, er hat sich darunter gebeugt, das Verhältnis zu ihm ist wieder in Ordnung, ja. Das ist wunderbar. Also Dinge müssen klargestellt werden, manchmal auch offen angesprochen werden. Man kann sie nicht einfach so lassen. Sie rauben nicht nur dem Einzelnen, sondern sie rauben auch der Gemeinde insgesamt, wie wir dann später noch sehen werden, in den Versen 5 folgende am kommenden Sonntag, die Freude. Denn das, was wir persönlich tun, unsere persönliche innere Einstellung und manchmal auch Bitterkeit bis in die Tiefe des Herzens hinein, betrifft nicht nur uns selbst, sondern betrifft auch den anderen und betrifft die ganze Gemeinde. Darauf kommen wir dann am kommenden Sonntag nochmal zu sprechen, im Zusammenhang mit dem Thema Vergebung. Da müssen also die Dinge untereinander geklärt werden. Und zwar so, dass jeder für sich zunächst einmal vor Gott Buße tut. Das ist wichtig. Jeder für sich. Jeder muss sich fragen. Deshalb, ich mag diese seelsorgerlichen Ehegespräche nicht, wo einer dem anderen erstmal sagt, was ich bei ihm ändern müsste. Ja? Das ist nicht der Weg Gottes. Der Weg Gottes ist der, dass der Heilige Geist zunächst mal uns selbst, ganz persönlich, völlig unabhängig von dem Verhalten des anderen in das Licht Gottes hineinstellt. Es geht also nicht ohne Betrübnis und das sehen wir doch auch in unserem Verhältnis zu unserem Herrn ganz konkret. Da muss Gott uns immer wieder auch unser sündiges Wesen aufdecken, damit wir wieder neu zur Freude an der Gemeinschaft mit ihm kommen. Mit ihm kommen. Es gibt ein Wort aus dem Propheten Sacharja, das mich vor einiger Zeit tief getroffen und tief beschämt hat. Ich habe es heute noch einmal nachgelesen. Es steht im 7. Kapitel des Propheten Sacharja. Da geht es um bestimmte kultische Handlungen, die das Volk Israel durchgeführt hat. Und sie fragen, müssen wir uns jetzt in Zukunft auch noch daran halten? Und dann bekommen sie zur Antwort nicht ein lobendes Wort, ja, das habt ihr gut gemacht, das habt ihr richtig gemacht, schön, ich bin absolut zufrieden mit euch, sondern im Gegenteil. Der Herr fragt sie, habt ihr das jemals für mich getan? Oder habt ihr das nicht vielmehr für euch selbst getan? Und das ist ein Wort, das wir auch aus diesem kultischen Bereich herausnehmen können und verallgemeinern können und auf uns ganz persönlich einmal beziehen und anwenden können. Das, was du getan hast, hast du das eigentlich für Gott getan? Aus Liebe zu ihm, um ihm eine Freude zu bereiten? Oder ging es dir letztlich doch nur um dich selbst? Hast du es getan, weil Gott dir Freude bereiten wollte? Oder hast du es getan, weil du es wolltest? Das ist ein entscheidender Unterschied. Und hier geht es nicht um grobe Sünden. Das ist klar. Das weiß man nicht in der Gemeinde, wo man sich versammelt, wie da der Einzelne in seiner Gesinnung vor Gott steht. Ob er aus dem Glauben heraus, aus dem Mitgekreuzigtsein und mit Auferstandensein aus dem Entthrontsein von sich selbst und dass der Herr Jesus auf dem Thron sitzt, der immer nur die Freude des Vaters gesucht hat, denkt und handelt oder nicht. Das weiß man nicht. Das muss jeder Einzelne vor Gott einmal abklären. Aber lass dir diese Frage von Gott selbst, nicht von mir, sondern von Gott selbst einmal gefallen. Hast du das eigentlich für mich getan? Oder hast du das nicht letztlich für dich selbst getan? Das klingt ja so, als würde Gott uns gar nichts gönnen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er ist es, der es uns gönnt. Er ist es, der uns Freude machen will. Er ist es, der auf unser Wohl bedacht ist. Er ist es, der uns wohlgesonnen ist und uns so geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Er ist es doch. Wir sind es doch nicht. Er ist es, ganz allein. Machen wir ihm Freude dadurch, dass wir das glauben, vom Kreuz und von der Auferstehung her. Und das betrifft dann alles andere auch, was Gott uns in unserem Leben Gutes tut. Sehen wir das von daher, dann gehen wir unseren Weg. Da haben wir große Freude, die Freude Christi in unserem Herzen, ja? Also geht es zunächst einmal durch eine Betrübnis unserer selbst. Das beschämt uns, wenn wir darüber nachdenken. Bis dahin, dass die Frage aufkommen kann, habe ich eigentlich in der Vergangenheit jemals etwas getan, Herr, um dir Freude zu bereiten? Wenn Gott uns das aufdeckt und so mit uns redet, dann, damit wir wieder neu oder vielleicht zum ersten Mal recht zur Freude an der Gemeinschaft mit ihm kommen. Tägliche Buße, tägliche Beugung unter unser sündiges, ichbezogenes Wesen ist das Tor zur täglichen Freude am Herrn und auch aneinander. Und das ist das Ziel, Freude ist das Ziel, nicht Betrübnis. Es geht nicht ohne Betrübnis. So haben die Erweckungsprediger in der Vergangenheit immer Gesetz gepredigt, um die Menschen dahin zu bringen, dass sie ihre Sündennot erkannten. Um sie dann zur Freude zu bringen am Evangelium. Und so ist es auch bei uns, die wir schon unterwegs sind mit unserem Herrn Jesus Christus. Luther spricht von einer täglichen Buße, unser ganzes Leben. Was bedeutet das eigentlich? Tägliche Buße, das heißt also, dass wir uns morgens schon darauf stellen, dass wir in uns selbst nichts Gutes haben, dass wir uns beugen vor Gott. Das ist es. Dass es unter den Nationen bergab geht, hat seinen Grund darin, dass man die Ermahnung des Apostels Paulus nicht beherzigt hat. Seid nicht stolz. Stolz ist eines der Haupthindernisse für unser geistliches Leben, sondern fürchte dich. Jeden Tag solltest du dich demütigen vor Gott in dem Wissen, dass an dir von Natur aus in deinem Verhältnis zu Gott nichts Gutes ist und Gott von dir gar nichts, aber auch überhaupt nicht erwarten kann. Und da ist immer dann auch der Heilige Geist bereit, uns die Freude am Evangelium zu schenken. Also, das Ziel ist Freude. Einfaches Beispiel, ihr Lieben. Ein Arzt, der muss uns manchmal piesacken, der muss uns manchmal wehtun. Das tut er doch nicht, weil er Lust und Laune dazu hat oder weil er uns wehtun will, weil er uns betrüben will. Gott betrübt uns doch nicht und führt uns doch nicht zur Reue. Und Paulus hat ihnen diesen Brief, diesen Tränenbrief doch nicht geschrieben, um sie zu betrüben, sondern dass sie durch die Betrübnis, durch die Reue hindurch zur Freude kämen. Das ist das Ziel gewesen. Und das ist das Ziel Gottes, immer. Und darum heißt es so schön im Hebräerbrief, danach aber. Freu dich doch schon auf das Danach. Wenn Gott dich betrübt und dir deine Sündennot, seine Sündhaftigkeit aufdeckt, gibt es dann danach die Freude an ihm, seinem Evangelium, an der Vergebung, an dem Mitgekreuzigtsein. Das ist alles lauter Evangelium. an dem neuen Leben, das du ausschließlich in ihm hast. Also, Paulus schrieb ihnen diesen Brief nicht, um ihnen einmal gründlich den Kopf zu waschen, sondern aus lauter Liebe, und das ist erstaunlich. Vers 4, denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens. Er machte sich große Sorge um den geistlichen Zustand der Gemeinde, unter vielen Tränen. Nicht, jetzt kommt es, nicht damit ihr betrübt werden sollt, das war nicht mein Ziel, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe, besonders zu euch. Ich möchte euch zurechthelfen und euch zur Freude führen und dass wir uns miteinander wieder freuen können über das Heil in Christus und auch uns untereinander und aneinander erfreuen können. Und das sollte auch unser Bestreben sein, ihr Lieben. Die Freude an der Gemeinschaft mit Gott in Christus Jesus und die Freude auch aneinander. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich danken für dein Wort, das du uns immer wieder gibst, das uns in dein Licht hineinstellt, aber das uns auch immer wieder große Freude bereitet durch dein Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus, die vollkommen ausreicht für jeden Einzelnen von uns. Zur Freude hast du uns berufen, Vater im Himmel, du willst uns Freude machen und wir dürfen in dir Freude auch aneinander haben. Amen.